Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und die heutige Folge wird sich mit Dystopien, vornehmlich in Serien und in Spielfilmen, beschäftigen und welche Bedeutung dystopische Modelle für unsere Gegenwartswahrnehmung haben. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist ein sehr alter Bekannter von mir, mit dem ich bereits im Studium zusammen bei Erika Fischer-Lichte in Theaterwissenschaft saß und mit dem ich gemeinsam die Mainzer Filmwissenschaft mit bestritten habe, auch in der Lehre dann. Und der heute in Berlin tätig ist als Lehrender der Filmwissenschaft und Nachhaltigkeitskommunikation und Medienbildung, Dr. Thomas Klein. Hallo.
Ja, hallo Markus. Es freut mich, hier dabei zu sein.
Ja, es ist mir auch eine große Freude, weil wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder viel auch zusammen aktiv mit Projekten zu tun gehabt, die auch gemeinsame Interessen von uns betreffen. Und eines davon ist vor 2 Jahren eine Tagung Dystopien in Serie, die wir gemeinsam bestritten haben. Und wir arbeiten gewissermaßen an diesem Forschungsprojekt auch in Form eines Buches, eines Sammelbandes, der im Springer VS Verlag erscheinen soll im nächsten Jahr, den wir zusammen herausgeben mit Christian Hissnauer und Lioba Schlösser. Und von daher ist es so, das ist keine Folge, die sich jetzt dezidiert mit diesem Buch auseinandersetzt. Wir haben ja tatsächlich aktuelle Ereignisse, auf die wir uns heute beziehen werden. Aber wir schöpfen natürlich ein bisschen aus den Recherchen und den Diskussionen, die wir in den letzten 2 Jahren auch da schon gemeinsam verbracht haben. Die erste Frage, wenn man sich jetzt mit Dystopien beschäftigt, wäre natürlich die nach einer Definition. Was ist denn eigentlich eine Dystopie und wie unterscheidet sie sich von dem, was man oft dann als Utopie bezeichnet? Und ist das eigentlich überhaupt ein Gegensatzpaar?
Ja, wie so viele Fragen dieser Art kann man auch hier sagen, dass es keine einheitliche Definition gibt. Es gibt sehr viele zumindest in Details voneinander abweichende Definitionen. Deshalb ist das schwierig, das jetzt genau auf den Punkt zu bringen. Ich will es mal so versuchen, auszugehen von dem Begriff, den es ja auch gibt, der eigentlich zuerst verwendet wurde, meines Wissens, nämlich der Begriff der Anti-Utopie. Das heißt, die Anti-Utopie bezieht sich unmittelbar auf die Utopie. Und die Utopie ist ja bekanntlich das Modell, das es zuerst gab. Es gibt schon seit mehreren hundert Jahren unterschiedliche utopische Modelle. Modelle, die einen, um es verkürzt auszudrücken, perfekten Staat, ein perfektes Gesellschaftssystem versuchen zu entwerfen.
Also Utopia, wenn wir ganz kurz das zusammenfassen, die Idee der Utopie, also Utopia in dieser klassischen Definition, wäre die Fabulierung einer idealen Gesellschaft und eines idealen Staates.
Ganz genau, ja. Und dieser Staat wird unterschiedlich in der Fiktion entworfen. Häufig findet sich das Modell der Insel. Ja, die Insel als ein in sich abgeschlossener geografischer Raum, wo sich unabhängig von äußeren Einflüssen eben etwas entwickeln kann, was im Rest der Welt so noch nicht existiert. Oder es ist eben eine Projektion tatsächlich in die Zukunft, was sich dann aber erst im Laufe der Zeit bei den utopischen Modellen herausgestellt wird, dass wir dann etwa durch Zeitreisen umgesetzt. Das heißt, die Hauptfigur reist in eine Zukunft und findet dort eben ein London vor, beispielsweise bei Edward Bellamy, das eben ganz anders ist als das seiner Gegenwart Ende des 19. Jahrhunderts. Eben ein Gesellschaftsmodell, das dann auch erstaunliche Parallelen mit dem hat, was dann auch im 20. Jahrhundert so geschehen ist. Und wenn man eben davon ausgeht, welche utopischen Modelle so entwickelt wurden oder was man sich vorgestellt hat, wie denn eben eine ideale Gesellschaft aussehen konnte, daraus entsteht die Anti-Utopie, die man entsprechend auch so verstehen kann, dass es den Glauben an eine solche perfekte Zukunft oder an ein anderes ideales Gesellschaftssystem eigentlich nicht gibt. Dass dieses utopische Modell oder diese utopischen Modelle als Idealvorstellung gedacht wurden, die dann eben auch in etwas Negatives umschlagen können. Ne? Oder dass der utopische, positive Gedanke durchaus da ist.
Also man könnte im Grunde sagen, dass die Utopie oft betrachtet wird als eine Idealvorstellung, ein Traum, der sich eigentlich nicht wirklich realistisch umsetzen lässt und dass es ein Misstrauen auch in die Verlässlichkeit des utopischen Modells gibt. Denn man muss ja feststellen, dass das antiutopische oder dystopische Modell eigentlich wesentlich bekannter und populärer geworden ist. Also dass wir, wenn wir heute über diese Modelle sprechen, es fast immer mit der negativen Verkehrung, also der schlechtestmöglichen aller Welten zu tun haben. Oder wie siehst du das?
Ja, selbstverständlich. Also kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die antiutopischen und dystopischen Modelle dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Erscheinung getreten sind, in denen auch die Versprechen der Moderne ziemlich schnell nicht eingelöst werden konnten. Ja, also auch der Glaube an die Technologie, der ja da eine ganz große Rolle spielt, gerade wenn wir Dystopie und Utopie auch in Verbindung mit Science Fiction sehen. Das sind ja nicht unbedingt identische Begriffe, also nicht jeder Science Fiction jede Science-Fiction-Erzählung ist auch oder kann eine Dystopie oder eine Utopie sein. Aber dieses Versprechen der Moderne hat sich gezeigt, schon recht früh gezeigt, wird nicht eingelöst. Und insofern würde ich schon sagen, dass eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann auch eben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dystopische Erzählungen in Erscheinung getreten sind, die eben auch zum Ausdruck bringen wollen, dass Versprechen, die jetzt beispielsweise mit der Geschlechtergerechtigkeit, ja, wenn man zum Beispiel an der Report der Markt denkt von Margaret Atwood, dass das nicht eingelöst wird und dass es in diesem Roman ins Extreme überhöht wird. Das ist ja auch was Typisches, denn die Dystopie erzählt sehr, sehr viel über die jeweilige Gegenwart, überhöht die aber stark in die Zukunft gerichtet, erzählt aber eigentlich, wie Science Fiction das sowieso häufiger macht, etwas über die Gegenwart. Und über ja. die Probleme, die es in der Gegenwart gibt.
Also du erwähntest jetzt Geschlechtergerechtigkeit. Man könnte sogar sagen, dass aktuelle Ideen der Sprachneuordnung und Sprachregulation tatsächlich auch immer wieder die Erinnerung wachrufen an quasi den negativen Aspekt dieser Neuregelungen in George Orwells 1984, der eigentlich eine fast schon prototypisch faschistische Gesellschaft darstellt. Oder natürlich die Problematiken von biologischer Forschung und Genforschung, wie sie relativ früh eben in Aldous Huxleys Brave New World, Schöne Neue Welt, ja umgesetzt werden. Wobei da in dem Titel Schöne Neue Welt, eigentlich heißt das ja Tapfere Neue Welt, das ist wesentlich vieldeutiger, schon diese Ambivalenz liegt, dass aus der Sicht bestimmter Kreise und Personen innerhalb dieser Handlungen ist das ja schon eine positive Gesellschaft, aber aus der Sicht von uns als RezipientInnen ist das natürlich sehr problematisch und da ist eigentlich so ein Schlüsselmodell, das wir oft finden, also genau diese Ambivalenz, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt.
Auf jeden Fall. Das zeigt sich, denke ich mal, bei Huxley auch wesentlich deutlicher noch als bei Orwell. Bei Orwell ist es ja ein ganz offensichtlich totalitärer Staat. Das ist bei Huxley in Brave New World nicht unbedingt so der Fall. Ja, also es ist in dem Entwurf der Gesellschaft deutlicher zu erkennen, mal abgesehen davon, dass es ganz deutliche Unterschiede zu Orwell gibt. Also beispielsweise die Konsumgesellschaft spielt ja bei Brave New World eine ziemlich große Rolle. Ich halte den Roman insofern auch doch für mindestens genauso aktuell wie Orwell. Orwell wird ja häufiger zitiert jetzt als Huxley. Und in diesem Konstrukt steckt natürlich immer auch der Gedanke drin auf der Ebene der Erzählung, dass es sich um eine Welt handelt, die jetzt bei Orwell durch die absolute Kontrolle eben auch besser funktionieren kann. Ja, weil es ist ja letztlich immer auch die Frage, was ist ein funktionierender Staat? Was ist ein in sich funktionierender, homogener Staat, der kein Ausscheren ermöglicht und damit auch keine Störungen mitbedingt? Und da steckt natürlich erstmal ein utopischer Gedanke dahinter und ist aber eben gleichzeitig eben, wie du eben gesagt hast, in der Wahrnehmung als Rezipient, als Rezipientin ein dystopisches Konstrukt, weil wir natürlich eben auch bestimmte Wertehaltungen haben, die wir an diese Erzählung herantragen.
Genau, das sind ja Ideen von Menschlichkeit natürlich. Also wir überprüfen natürlich vielleicht so die universalen Ideen der Erklärung der Menschenrechte an diesen Modellen und kommen dann zu bestimmten Ergebnissen. Ist das aus einer ethischen, grundsätzlichen Sicht als richtig oder falsch mit Blick auf das System zu betrachten? Das wäre die eine Orientierung. Und es ist interessant, dass du sagtest, dieses hermetische Prinzip, was oft mit der Insel verknüpft ist, also die Insel als so eine Idealvorstellung, man könnte fast sagen, also man kommt auf einen unberührten, an einen unberührten Ort und kann dann nochmal neu beginnen. Und wo man das sagt, fällt einem natürlich auch sofort das Gegenmodell ein, nämlich Herr der Fliegen, ne? Also von William Golding, jener Roman, in dem eigentlich so diese Raubtiernatur des Menschen sofort mitgedacht wird und quasi diese Mikrogesellschaft, die entsteht, sofort mit ihren gesamten Widrigkeiten und Abgründen sich darstellt. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, das, was eigentlich dann auch als dystopisches Modell begriffen werden kann. Die Ambivalenz ist eher in Filmen zum Beispiel wie Fritz Langs Metropolis. Da ist es, glaube ich, wirklich eine Frage, nach welchen Werten man diese Gesellschaftsform dort beurteilt. Denn ich habe fast das Gefühl, dass der Film schon eine Art Happy End formulieren möchte am Ende. Wenn eben die deutlich unterprivilegierte Arbeiterschicht von der deutlich überprivilegierten Herrschaftsschicht, also wenn diese Annäherung stattfindet und sie sich dann einfach versöhnen, aber diese Versöhnung eigentlich keinerlei Veränderung des Systems mit sich bringt, wirklich.
Ja. Ja gut, dann ist es ja bei Metropolis so, dass es unterschiedliche Fassungen gibt und die neueste Fassung hat ja dann nicht mehr so das Happy End, wie man das lange Zeit bei dem Film dachte, ja, weil der eben die original deutsche Kopie lange Zeit überhaupt gar nicht erhältlich war. Es gibt auch heutzutage eben noch keine Originalkopie, sondern eben nur eine Kopie, die man dann in Argentinien, glaube ich, gefunden hat. Insofern verhält es sich bei dem Film dann nochmal etwas anders. Aber in der Tat hat man in Metropolis genau dieses Beispiel, ne? Einer Stadt, die ja imposant ist, ja, die ist ja als Zukunftsvision durchaus tauglich. Die Art und Weise, wie diese Stadt eben quasi belebt wird, wie sie ihre eigene Produktivität herstellt, das ist dann das dystopische Element, dass es eben eine Klassengesellschaft gibt, und zwar die Wohlhabenden, die oberirdisch wohnen, und diejenigen, die arbeiten müssen in den Tiefen der Stadt und wie Sklaven gehalten werden.
Eigentlich die Dialektik von Herr und Knecht so richtig in ein Gesellschaftsbild ausformuliert. Ne?
Ja.
Ja, es gibt ja auch den Roman von Thea von Harbo, die ja dann bekanntlich auch sich von ihrem Mann Fritz Lang trennte und bei den Nazis blieb, während er ja nach Amerika emigrierte und dort weiter Karriere als Filmemacher machte. Also auch als international wahrgenommener und anerkannter Filmemacher. Und da ist natürlich also diese Idee, auch nochmal in einem anderen Licht zu sehen, wenn man Thea von Harbos spätere Weltsicht darauf anlegt. Also das macht das Ganze vielleicht dann doch ambivalenter, als es erscheint zunächst. Interessant ist, dass H.G. Wells ja mit Things to Come ein fast schon, ja, in Teilen utopisch zu nennendes Modell entwickelt hat, das dann auch verfilmt wurde. Und interessanterweise eines der ganz wenigen Beispiele ist, was man als wirklich utopischen Film bezeichnen kann, ein Film, der jetzt nicht die Anti-Utopie oder die Dystopie dann ins Zentrum rückt.
Vollkommen richtig, wobei man natürlich bei dem Film auch beachten muss, dass diese Utopie erst im Laufe des Films entsteht. Ja, die Gesellschaft, die wir hier sehen, die macht ja erstmal mehrere Kriege und chaotische Zustände durch, bis dann am Ende eben eine neue utopische Gesellschaft entsteht. Also man könnte sagen, die Menschheit muss erstmal durch das Chaos gehen, um zu begreifen, dass etwas Neues entstehen muss. Und da ist es ja auch interessant, dass das eben unter der Erde ist. Ja, es ist ja, die neue Gesellschaft ist unter der Erde gebaut, nicht oberirdisch. Und ich will noch mal, würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, weil du Herr der Fliegen erwähnt hast und bei diesem Roman und auch bei den Verfilmungen ist ja nicht nur auffällig, dass es auf der Insel spielt und die Modelle einer Utopie, die sich auf einer Insel realisieren ließe, was ja übrigens auch Huxley dann in seinem Roman Island gemacht hat, hier quasi ad absurdum geführt wird. Zusätzlich aber eben auch eine Gesellschaft hier gezeigt wird, die ja aus Kindern besteht, ne? Und die Kinder quasi aus dem, was sie darüber wissen, wie die Erwachsenen Gesellschaft verstehen,
ja.
Welche Institutionen beispielsweise, welche Regeln entworfen werden müssen, um eine Gemeinschaft, eine funktionierende Gemeinschaft herstellen zu können. Das ist ja nochmal eine weitere Ebene, die diesen Roman so interessant macht, gerade in diesem Wechselverhältnis von Utopie und Dystopie und dessen, was an gesellschaftlichen Systemen bis zu diesem Zeitpunkt eben entwickelt war und was hier quasi nachgespielt wird. Und dann, ja, wie wir wissen, endet oder mündet auch hier, wir münden die Versuche der Kinder miteinander ein System zu entwickeln, in dem sich quasi eine Gemeinschaft, eine funktionierende Gemeinschaft bilden kann, mündet eben auch in Gewalt und Exzess.
Genau. Also interessant, dass also so eine wirklich eine Dialektik zwischen diesen widerstrebenden Möglichkeiten besteht, die sich immer wieder verlagert in die eine oder andere Richtung, bis eine davon dominiert. Und in vielen Fällen ist es eben in diesen Narrativen die negative Variante. Deswegen hatte ich übrigens den Begriff der Utopie auch noch genannt. Also Eu ist ja eine griechische Vorsilbe, die für das Beschönigende, das Beste steht. Und Topos ist ja der Ort. Also das heißt, der beste aller Orte wäre die Utopie, nicht die Utopie. Die Utopie ist einfach der noch nicht vorhandene, der nicht verwirklichte Ort zu diesem Zeitpunkt. Die Dystopie, Dys ist als Vorsilbe natürlich das Negative. Deswegen wäre dieses Gegensatzpaar Utopie und Dystopie hier relevant. Und aber das sind natürlich sehr abstrakte Formen. Ne? Und wie du es richtig sagst, in dem Herr der Fliegen wird das eigentlich auf eine sehr intelligente und komplexe Weise ausgebreitet, auch weil eben die Kinder oder Jugendlichen hier ein Spiegel sind einer Gesellschaft, die sie in vereinfachter Form rekonstruieren wollen, dann zunächst mal. Ja, Es ist so, dass wir in der Filmgeschichte ja eine ganze Reihe dystopischer Modelle haben. Das geht bis in Richtung zum Beispiel die Planet der Affen-Filme haben diese Züge natürlich. Das geht in Richtung, wie das Blade Runner darstellt mit der künstlichen Nachbildung von auch menschlichen Wesen. Also Gattaca zum Beispiel, der nochmal aufbauend auf dem Brave New World Modell dann so diese Idee einer Züchtung des möglichst perfekten Lebens vermittelt. Also da haben wir eine ganze Reihe unterschiedlichster Modelle. Und interessant finde ich, dass es, wie du ja auch sagtest, nicht alle Dystopien in dieser Hinsicht sind sofort erkennbar als Science-Fiction-Filme, also Filme, die in der Zukunft spielen. Das kann durchaus auch ein Modell sein, wie zum Beispiel das Millionenspiel, ein Fernsehspiel Anfang der 70er Jahre gedreht, das lange Zeit ja auch nicht im Fernsehen zu sehen war, weil das bei seiner Urführung zu großen Missverständnissen führte. Das ist eine mediale Dystopie, kann man sagen, in der es um eine Menschenjagd geht, die für das Fernsehen inszeniert wird, in der der Gewinner, der also quasi vor Killern flüchten muss, dann, wenn er überlebt, bis zum gewissen Zeitpunkt in dieses Studio dann zurückkommt, das Fernsehstudio dann einen horrenden Preis bekommt. Und dieses Menschenjagdmodell, das hat auch eine lange Tradition und ist eigentlich also in unserem Sinne auch eine dystopische Überhöhung von medialen Mechanismen, von Erfolgsdenken, von kapitalistischen Mechanismen, also quasi das Locken mit dem ultimativen Gewinn, mit dem Reichtum, ja, der quasi das Leben dann für immer sichern möchte und so weiter. Das ist ein Modell, das tatsächlich immer wieder belebt wird. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und in den letzten Wochen muss man sagen, aus heutiger Sicht eine große Diskussion um eine dystopische koreanische Serie, die auch zunächst nicht wie ein Science-Fiction wirkt. Ja? Sie beginnt eigentlich in der Gegenwart und sie geht dann in der Handlung an einen anderen Ort. Und da haben wir tatsächlich wieder diese Idee auch der Insel, ja, also dieser isolierte Ort, wenn man so will, an dem einfach andere Regeln gelten. Aber wenn man sie genauer betrachtet, die Regeln sind gar nicht so anders. Sie sind nur wesentlich drastischer und überhöhter im Vergleich zu dem, was sonst gilt. Es ist jetzt sehr abstrakt. Die Serie heißt Squid Game und bezieht sich auf ein Kinderspiel, also das Tintenfischspiel, wo es eigentlich darum geht, dass nach und nach quasi alle aus dem Spiel ausscheiden und der letzte Überlebende muss in den Kopf des Tintenfisches und ist dann der Gewinner. Und das ist eine Diskussion, die vor allem sich daran entzündete, nicht nur, weil die Serie ungeheuer erfolgreich ist, sondern weil sie Auswirkungen bis in den bundesdeutschen Alltag hat. Insofern, dass Schüler auf dem Schulhof dieses Spiel nachspielen und auch bis in seine gewalttätigen Ausformungen dann das ausagieren. Was waren deine ersten Gedanken, als du das so mitbekommen hast?
Naja, was waren meine ersten, also erste Gedanken, die natürlich aufkommen, ist der Glaube daran, der offensichtlich herrscht, dass mediale Erzählungen sich nicht auf Rezipienten und Rezipientinnen auswirken. Das ist ja jetzt nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Erwachsenen so. Na, und die Rede davon, dass es hier, das war in einer Äußerung eines Politikers, glaube ich, dass es hier nicht um Medienkompetenzvermittlung für Jugendliche ginge oder für Kinder, sondern um ganz andere Dinge. Da habe ich natürlich zuerst gedacht, na ja, Medienkompetenz ist vielleicht für Erwachsene auch nicht schlecht. Ja, also fängt schon bei so einer ganz einfachen Sache an, wie kommen Kinder eben, war ja glaube ich auch im Kindergarten oder Grundschule betroffen, wie kommen die dazu, das zu sehen oder irgendwie zu kennen? Das ist schon mal eine Frage, die ich mir stellen würde. Nun kann man natürlich sagen, ja, in unserer Jugend und unserer Kindheit, da haben wir auch Sachen gesehen, die man eigentlich nicht sehen durfte. Auch da könnte man sagen, na ja, das gehört eben auch zum Kindsein dazu, dass man das Verbotene gerne sehen will. Und das wirkt sich eben auch aus. Andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn man davon ausgeht, dass es hier, und da möchte ich gerne auf diesen Aspekt des Spiels zu sprechen kommen, denn die Auswirkung besteht ja eben vor allem darin, dass das Spielerische an diesem Film übernommen wurde und dann entsprechend eben auch das Gewalttätige, das in der Serie zum Ausdruck kommt, damit transportiert wurde und in der Wahrnehmung natürlich überwiegt, weil es ist ja jetzt nicht gesagt worden, dass die Kinder den Film jetzt nachspielen. Ja, wenn der jetzt nicht gewalttätig wäre, dann wäre das ja offensichtlich vollkommen in Ordnung. Warum sollten sie denn keine Spiele in einer Serie und einem medialen Produkt nachspielen? Das ist der Glaube, glaube ich, auch daran, dass das Spielen an sich etwas grundlegend Positives sei. Und wenn man selbst so die Kinderspiele, die man selbst so gespielt hat, Revue passieren lässt und was diese Spiele, die ja nun gemeinhin, behaupte ich jetzt mal so, als eher unproblematisch gelten, zu welchen Ausschlussmechanismen das ja führt. Ja. Oder man denke nur an Völkerball in der Schule, wenn auch gezielt beispielsweise auf Mitschülerinnen geworfen wurde, weil man wusste, das sind gute Opfer für feste Treffer, dann muss man einfach
deutlich sagen. Du sprichst aus Erfahrung, das sehe ich schon.
Ja. Das ist dem Spiel immanent. Ja. Dem Spiel ist die Gewalt immanent und auch im spielerischen Verhalten von Kindern. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist nun mal so.
Ich finde das.
Und insofern. Ja.
Also, ich finde das eine total wichtige Sache, die in der öffentlichen Diskussion relativ selten, also sie wurde schon auch thematisiert, aber relativ selten thematisiert wird. Denn es gibt diese implizite Idee und Forderung nach einer gewaltlosen Gesellschaft. Und das ist ja eine Utopie. Da haben wir ja genau dieses Modell. Die gewaltlose Gesellschaft ist eine Idealvorstellung, eine Utopie, die sich vermutlich nicht und wenn überhaupt nur unter größten Abstrichen und Veränderungen umsetzen ließe. Und dann ist die Frage, okay, jetzt ist die äußere Form der Gewalt vielleicht weg, aber was bleibt, sind vielleicht psychische Formen von Machtverhältnissen, die sich in also psychischer Gewalt äußern. Was ist eigentlich mit sprachlicher Gewalt? All diese Dinge. Also, es ist so, dass ich auch denke, es ist sehr wichtig, dass Kinder relativ früh in spielerischer Form lernen, mit diesen Machtverhältnissen und mit Aggressionen umzugehen. Und ja, natürlich kann ich aus meiner Kindheit auch sagen, wir haben auch auf dem Grundschulhof Kung-Fu-Filme nachgespielt, von denen wir Fragmente irgendwo gesehen hatten. Also ich war natürlich mit 9 oder 10 noch nicht in der Situation, dass ich einen Kung-Fu-Film komplett sehen konnte. Aber man hat das im Fernsehen manchmal gesehen und fand das total faszinierend und dann hat man das nachgespielt und das war auch nicht immer ungefährlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt da, also es mag durchaus Ausschreitungen geben, die auch über Grenzen gehen, wo es wirklich gefährlich wird, also wo Körperverletzung eine Rolle spielt. Ich denke aber, es gibt einen anderen Blick, einen sehr ängstlichen Blick auf diese ritualisierte Gewalt innerhalb von Spielen und speziell in Kinderspielen. Also das kann man vielleicht einfach mal grundsätzlich sagen. Und das Zweite ist, diese Serie arbeitet ja mit einer sehr kindgerechten Ästhetik, weil sie ja dieses Bonbonfarbene in den Kulissen hat, weil sie diese eigentlich fast Teletubby-artigen Szenarien manchmal anstrebt und so eine Naivität in der Ästhetisierung dann vorgibt, die aber immer wieder gebrochen wird. Insofern erfordert die Serie natürlich, dass man sich damit reflektierend doch auseinandersetzen kann und sie erfordert eine gewisse Reife beim Publikum. Also ich denke auch, diese Serie ist möglicherweise nicht für sehr junges Publikum geeignet. Also ich bin auch kein Gegner des Jugendschutzes und so weiter, das ist, denke ich, klar. Aber was du sagst mit der Medienkompetenz, genau das ist nämlich das Problem. Wie kommen die Kinder an diese Serie heran? In den meisten Fällen durch entweder Ignoranz oder eine Gleichgültigkeit der Eltern oder älteren Geschwister. Und da fehlt offenbar die Medienkompetenz, das wieder einzuschätzen. Und damit können wir eigentlich, also sind wir wahrscheinlich auch einer sehr ähnlichen Meinung, was die Situation da betrifft.
Ja. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, sich mit der Serie selbst auseinanderzusetzen und was sie eigentlich macht, ja, und wie sie das macht. Das andere ist ist auch in vieler Hinsicht Spekulation, ja, also man müsste da tatsächlich wahrscheinlich wieder einmal, was ja schon oft genug gemacht wurde, wenn so ein Thema hochgepoppt ist. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal. Das ist ja auch bei anderen Medien zur Genüge gemacht worden, ob das jetzt Comic oder Anime oder sonst was ist.
Ja.
Das ist ja keine neue Diskussion. Die Diskussion kommt ja immer wieder aufs Neue auf.
Ja.
Und das gehört eben auch zu dieser Medienkompetenz dazu. Ja, also dieses mediengeschichtliche Wissen zu haben über solche Medien, Medienerscheinungen, die dann auch häufig mit Medienumbrüchen zu tun haben. Ja, also wenn beispielsweise bestimmte populäre Medien überhaupt erst entstehen. Ja, also wenn beispielsweise der Comic als zum populären Medium wird und damit eben auf einer auf breiter Basis rezipiert wird und eben nicht mehr nur Special Interest Medium ist oder eine Special Interest Erzählung. Und das ist eben bei Netflix der Fall, ja, weil Netflix liegt es eben nun mal darauf an, dass sie möglichst breit gesehen werden, was sie senden, eben auch global gesehen werden. Es war ja auch nicht nur in Deutschland gab es diese Vorfälle, es gab es ja auch in anderen Ländern schon schon vorher. Und das wäre zum einen eben dieses Wissen darüber, dass sich diese Diskussionen wiederholen, dass diese Diskussionen an bestimmten Punkten ansetzen, die transmedial eben vergleichbar sind und häufig außer Acht lassen, sich genau mit einem medialen Artefakt zu beschäftigen und zu analysieren und zu reflektieren, was da eigentlich gemacht wird. Mhm. Und ob beispielsweise die Brutalität, die jetzt bei Squid Game ja besonders hervorgehoben wurde in negativer Weise, nicht eine gewisse Zweckmäßigkeit hat, die Gewaltdarstellungen in Film und Serien im günstigsten Fall ja oft haben. Es gibt, das ist ja jetzt, weiß Gott, nicht die brutalste Serie, die ich jetzt beispielsweise gesehen habe. Und diese Zweckmäßigkeit im Sinne einer Dramaturgie, die hier zum Ausdruck kommt und einer Überhöhung dessen, was du auch gesagt hast, Überhöhung von Kinderspielen, der Transposition, sagen wir mal, des Kinderspiels in eine Welt, in der der Leistungsdruck, der auch bei Kindern, der in der Erwachsenenwelt aber ganz weit um sich greift und ohne dass wir offensichtlich irgendein Mittel hätten, uns dagegen zu widersetzen, dagegen aufzubegehren, sondern doch allzu gerne uns dem unterwerfen. Das ist ja genau das, was in dieser Serie eben gezeigt wird.
Also das finde ich eigentlich den wichtigen Punkt, weil wir natürlich uns vor allem ja überlegen müssen im Blick auf unser Thema, was gibt uns diese spezifische Serie eigentlich? Also was macht sie so interessant, erfolgreich und populär? Und du hast diesen Ansatz eben schon gegeben und ich würde das auch aus meiner Sicht nochmal betonen. Ich denke, dass in der Spiellogik und der permanenten ausschaltenden Konkurrenz, die hier ausagiert wird, die also tödlich dann endet für die Leute, die herausfallen aus dem Spiel, buchstäblich, dass dieses Modell wirklich eine übersteigerte Form des Kapitalismus darstellt und der Logik des, der Leistungslogik des Kapitalismus. Und ich denke, die Popularität für mich lässt sich erklären, indem hier ein Spiegel geboten wird für eine tief verwurzelte Angst, selbst zu diesen Verlierern zu gehören letztendlich. Also selbst herauszufallen aus einem System des permanenten Wettkampfs. Und man muss ja überlegen, ich meine, in wie vielen Kontexten, also bis ins Akademische hinein, Wettkampfprinzipien in den letzten Jahren verstärkt wurden sogar noch, also Exzellenzinitiativen und so weiter, die also quasi diese Ideen von des permanenten Messens und der Leistungsforderung ins Zentrum rücken. Und insofern scheint diese Serie offenbar auch für viele ein geeigneter Spiegel zu sein, diese Ängste nicht nur reflektiert zu sehen, sondern auch verarbeiten zu können. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass wir so ein Spannungsfeld haben von anderen populären Modellen. Also einmal ist natürlich der sehr erfolgreiche japanische Film Battle Royale zu sehen, in dem ja auch Schüler auf einer Insel gegeneinander quasi gesetzt werden und medial übertragen, wird dann dieser tödliche Wettkampf, das ist eigentlich genau das Modell, was hier in jeder Folge Squid Game wieder durchgespielt wird, nur dass es in Battle Royale wirklich Schüler sind, ja, also Schülerinnen und Schüler. Und daraus kann man sagen, entsteht auch das Narrativ von den Hunger Games, von Tribute von Panem, den Romanen und auch den Filmen. Denn es ist ja erstaunlich, dass diese Filme es nie so schwer hatten, wie man denken würde, in ihrer sehr gewalttätigen Logik. Also, dass die Tribute, die Jugendlichen, die dann quasi aus den verschiedenen Distrikten des Landes in diesen Wettkampf, in den tödlichen Wettkampf geschickt werden, das ist ja auch bereits dasselbe Potenzial. Also, dass eben Jennifer Lawrence hier auch eine positive Identifikationsfigur spielt, die aus der Dystopie eine Utopie machen möchte über die vier Filme, muss man ja in dem Fall sagen, hinweg. Das ist schon, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen positiver gedacht und ein bisschen jugendaffiner erzählt. Ja? Und dann würde ich sagen, kommt Squid Game. Das ist, da sind ja Ambivalenzen durch die Figurenzeichnung. Wir haben ja verschiedene Perspektiven. Wir kriegen eine Erklärung für diese ganzen Vorgänge. Wir bekommen einen Protagonisten, der sehr unsympathisch eingeführt wird. Und dann, sie wächst an dieser Situation, in die er gerät. Und wir haben andere Protagonistinnen und Protagonisten, die sich als korrumpiert entlarven. Also das heißt, auch hier ist so wirklich sehr viel Ambivalenz im Spiel. Und ich will vielleicht als letztes noch nennen, ist das Purge-Franchise. Also die Purge als diese uramerikanische Idee der Regeneration through Violence, dass quasi in einer Nacht, das ist dann kein Wettkampf mehr, sondern das ist wirklich so reiner Sozialdarwinismus, kann man sagen, quasi jede Form von Verbrechen erlaubt ist und Leute sich halt höchstens verschanzen können und zurückziehen können. Aber das scheitert ja schon im ersten Film eigentlich. Und auch hier geht es letztendlich um einen Kampf der Privilegierten gegen die Unterprivilegierten. Und die Forever Purge steht am Ende als das negativst denkbare gesellschaftliche Modell, wo die pure Gewalt, also Homo homini lupus est, ist die Grunddevise dieses Modells. Also da würde ich Squid Game irgendwie noch in dem eher ambivalent dialektisch gedachten Feld verorten.
Auf jeden Fall. Und was Squid Game auszeichnet, was andere, ich nenne es jetzt auch mal Dystopien, weil Tribute von Panem ist für mich auf jeden Fall eine Dystopie, also eigentlich eine Dystopie par excellence, würde ich sagen, würde ich jetzt beispielsweise bei dem Purge-Film nicht unbedingt sagen. Und bei Squid Game wird ja auch etwas ausgelassen, was wir uns eigentlich hinzudenken müssen. Selbst ein Film wie Blade Runner macht das ja ein Stück weit, nämlich um welches Gesellschaftssystem handelt es sich eigentlich, in dem das geschieht, was in diesem Film geschehen kann. Ja, bei Blade Runner ist diese Tyrell Corporation, wo man den Eindruck gewinnt, dass es eigentlich gar keine politische Ebene mehr gibt, die hier überhaupt regiert, sondern es ist eben dieses Unternehmen, das regiert, der Konsum, der damit auch erzeugt wird, ist das, was regiert. Und bei The Purge fragt man sich das ja auch. Ja, bei The Purge fragt man sich, welches System ist das eigentlich, das dahinter steht? Das wird kurz eingeführt, aber spielt dann eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr. Und bei Squid Game ist es ja auch so, dass wir erst einmal in unserer Wahrnehmung davon ausgehen müssen, das spielt in der Gegenwart. Und da gibt's eben offensichtlich eine Organisation, die dieses Spiel veranstaltet. Wie es aber dazu kommen kann, dass eine solche Organisation dies anbieten kann, im Geheimen, was ja fast den Charakter eines Geheimbundes hat, fast auch einer Sekte, die diese Spiele veranstaltet, wie so etwas überhaupt in einer Gesellschaft existieren kann. Das wird ja quasi nicht miterzählt und ich glaube tatsächlich auch aus gutem Grund. Das kann natürlich aus dramaturgischer Ökonomie geschehen, aber ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, um deutlich zu machen, naja, wir leben in einem System, in dem so etwas nicht nur entstehen kann, sondern vielleicht sogar letztlich begrüßt wird. Ja, und das, was Squid Game eben auch zeigt, ist dieses Aushalten müssen. Ja, diese permanenten Situationen, die sich immer wiederholen und immer wieder in neue Konstellationen kommen. Man denke nur an die Episode mit dem Murmelspiel, ja, wo die Spieler, die letzten Verbliebenen im Spiel eigentlich denken, sie müssen jetzt zusammenspielen, weil es sind Zweierteams. Und dann stellt sich heraus, es sind keine Zweierteams, sondern die Zweierteams spielen gegeneinander. Das ist ja quasi, man könnte es natürlich aus blanken Zynismus bezeichnen, aber es macht halt die Erwartungen und die Hoffnungen, die immer wieder in etwas gestellt werden, dass die Gesellschaft sich im Positiven entwickelt, ja, jetzt auch zur Zeit, ne, mit den Koalitionsverhandlungen und den Versprechen, da wird jetzt quasi etwas Neues entstehen, was auch immer wieder gesagt wurde und man bekommt immer mehr den Eindruck, nein, da wird offensichtlich nichts Neues entstehen. Also dieses Versprechen, das immer wieder stattfindet und dann wieder negiert wird. Ja, das zeigt eben die Serie in so einer Situation sehr gut, ja, zu sagen, hey, wir sind eine Gemeinschaft und wir schaffen es gemeinsam und im nächsten Moment wird deutlich, nee, ja. Seid ihr nicht.
Man wird, genau, der, mit dem man einen Schritt weitergekommen ist, ist der Gegner der nächsten Runde.
Genau.
Und das, also da, absolut, das sehe ich ganz genauso. Das ist eigentlich die Stärke dieser Serie, also dass sie dafür Metaphern schafft. Und Metaphern sind ja Formen der Verdichtung einer gesellschaftlichen Realität auch, die etwas greifbar und verstehbar macht, was wir in unserem Alltag ignorieren, weil wir es gar nicht aushalten würden, wenn wir uns das immer vor Augen halten, dass diese Mechanismen auch uns direkt betreffen. Und das muss man meiner Meinung nach wirklich daran loben. Also das ist, deswegen hat die Serie sehr viel mit uns zu tun, tatsächlich. Mehr möglicherweise sogar als die genannten anderen Franchises. Also Purge ist für mein Verständnis etwas sehr Amerikanisches, weil dort natürlich der amerikanische Waffenkult auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist ja etwas, was bei Squid Game insofern absurd wird, weil die Spiele sind ja kindlich gehalten eigentlich, ja, oder sie haben zumindest so eine innere Logik, der man mit Waffengewalt gar nicht beikommen könnte, ja, also wie dieses Glasboden, die Glasbodenrunde oder solche Sachen, die hat damit fast nichts zu tun. Das ist erst ganz am Ende, wenn dann zum Beispiel nur noch drei überleben und dann der eine die Frau tötet und so weiter. Also das sind solche Momente, die haben dann Ähnlichkeiten, aber im Endeffekt ist es so, dass Squid Game näher an unserer Realitätswahrnehmung ist und deswegen mehr mit unserem Alltag zu tun hat. Und das ist schon beachtlich, weil es ja auch noch eine koreanische Serie ist, eine südkoreanische. Wobei ich war nur einmal bisher in Südkorea, eher auf einem Filmfestival und habe dort mal 10 Tage das Land erleben können. Und ja, Südkorea gilt auch zu Recht als so ein ultrakapitalistisches Land, ne? Das also wie so eine Art radikales Gegenmodell, und da haben wir diese Ambivalenz auch wieder zu dem diesem kommunistischen Diktaturphänomen, das wir in Nordkorea haben, also was eigentlich nicht kommunistisch ist, aber sich so nennt zumindest, und was eine radikale Diktatur ist. Also, und alles verkauft sich dann doch auch wieder unter dieser Idee des Positiven, ja, also auch wieder diese verschiedenen Perspektiven. Und Squid Game ist deswegen eine starke Serie, weil sie diese positiven Perspektiven, die man auf das kapitalistische System haben kann, in Frage stellt, ja? Also für uns hinterfragbar macht durch diese Metaphern. Und du hattest auch eben was anderes angedeutet, weil wir können wirklich über die Gegenwart mal sprechen. Wir leben jetzt Mitte November 2021 in einer Phase nach der Wahl und vor der Neubesetzung der Regierung. Wir werden also nicht regiert momentan. da könnte man ja erstmal sagen, wow, das ist eine Form der gelebten Anarchie, die wir gerade bezeugen. Was erschwerend hinzukommt, wir haben schwerste aktuelle Probleme. Es gibt Grenzstreitigkeiten an der EU-Grenze. Wir haben enormen Druck durch die wieder aufflammende Pandemie, die also ihre vierte Welle gerade in Deutschland erfährt und so weiter. Und das Ganze ohne eine funktionierende Regierung, sodass sogar die frühere oder immer noch das Amt vertretende Bundeskanzlerin wieder so versucht zu agieren, ja, damit überhaupt was passiert. Das kann man so oder so sehen. Du hattest jetzt gesagt, und bezogst dich dabei auf das Phänomen der sogenannten Querdenker, in dem Fall also Leuten, die aus ihrer Sicht das bestehende System hinterfragen, ja, weil sie aus ihrer Sicht ist das ja eine Dystopie, in der wir leben jetzt. Also die schlechteste Gesellschaftsform wahrscheinlich, die sie sich vorstellen können. Und deswegen rufen sie nach einer Idee von Freiheit. Das ist ja oft das, was vor allem, ne, also Freiheit von etwas, aber auch eine abstrakte Idee von Freiheit, die dann sogar bis zurückverfolgbar ist in diese Idee der 1989, also dieser Demonstrationen und auch da quasi enttäuschter Ideen von, was Freiheit sein könnte und was sie faktisch dann letztlich war. Ja, denn der Kapitalismus ist auch keine Freiheit. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Leben wir in einer Dystopie?
Das würde ich nicht sagen. Also ich würde den Begriff der Dystopie tatsächlich auf vielleicht nicht unbedingt notwendigerweise fiktionale Erzählungen nur beschränken, weil sich da auch faktische Erzählungen durchaus mit vermischen können. Aber ich würde den Begriff Dystopie nicht verwenden, genauso wie ich den Begriff der Utopie nicht verwenden würde, wenn es jetzt beispielsweise ein Gesellschaftsmodell gibt oder ein so funktionierendes, scheinbar so gut funktionierendes Land wie Neuseeland, das ja so ein Vorzeigeland ist, da würde ich auch nicht hingehen und das eben als Utopie bezeichnen, ne? Weil eine Utopie ist ein Konstrukt, genauso wie die Dystopie ein Konstrukt ist. Es führt, glaube ich, nicht allzu weit, unsere Gegenwart als dystopisch zu bezeichnen, weil wir dann auch nicht mehr besonders handlungsfähig sind.
Ja, das wäre absolut. Das wäre im Grunde die Verortung innerhalb eines Narrativs. Und dieses Narrativ würde zu dem Schluss kommen, wenn wir sagen, wir leben in einer Dystopie, dass wir in einem Zustand sind, der entweder nach einer vermutlich gewaltsamen Veränderung verlangt, also einer Revolution, einer kompletten Umwertung von allem, oder zu einer Resignation führt. Also zu sagen, wir leben ja sowieso in einer Dystopie, also lassen wir doch alles. Ja. Und tatsächlich verstehe ich, was du meinst, dass man damit nicht weit kommt, würde ich auch annehmen. Dennoch lernen wir natürlich. Also wir lernen aus dystopischen Narrativen, aus utopischen und dystopischen Narrativen und müssen uns da verorten. Das finde ich auch ist das Seduktive an Squid Game, dass wir zu einer ethischen Position immer wieder herausgefordert werden. Also, dass wir immer wieder uns fragen müssen, wie würden wir selbst handeln unter den gegebenen widrigen Umständen? Und das ist ein, da wird eine Serie zum Bildungsmedium, und zwar Bildung jetzt nicht im bildungsbürgerlichen Sinne, sondern zur Ausbildung einer Kompetenz von Meinungsfindung und von Selbstverortung und von quasi Reflexionsfähigkeiten. Also ich würde so weit gehen, dass wir also diese Herausforderung wirklich ernst nehmen können, weil dann können wir aus dem Narrativ, das uns geboten wird, tatsächlich etwas einüben, was uns in der Realität möglicherweise weiterbringt bei Entscheidungsfindungen.
In der Tat, weil du eben das erwähnt hast mit der Dystopie und wie wir daraus lernen können. Es wird ja im Kontext des Anthropozäns, wird ja von unterschiedlichen Narrativen gesprochen und da gibt es eben auch das Katastrophen-Narrativ, das sowohl in den populären Medien ganz stark bedient wird, aber auch in wissenschaftlichen Zusammenhängen ganz stark zu beobachten ist. Und in einer Studie hat sich gezeigt, dass Katastrophenerzählungen in der Kunst beispielsweise von Besucherinnen und Besuchern nicht als stimulierend für eigenes Handeln wahrgenommen wurden. Also wir können aus Dystopien selbstverständlich lernen. Es ist aber noch mal etwas anderes, ob das handlungsmotivierend für uns ist, um etwas zu verändern, ja, um uns selbst zu verändern, um dazu beizutragen, ob eine möglicherweise notwendige Transformation, die ja gerade Dystopien und Utopien zeigen, ja, die quasi die reine Utopie oder Dystopie zeigt eine gesellschaftliche Transformation. Ja, das wäre bei Squid Game ja eben entsprechend auch die Frage, inwiefern es eine reine Dystopie sein kann, weil eigentlich eine gesellschaftliche oder politische Transformation da eigentlich nicht erkennbar ist. Sie bleibt eher im Hintergrund.
Richtig, ja.
Und diese Handlungsfähigkeit, wenn wir sagen, dass diese Handlungsfähigkeit eher durch positive Bilder entsteht, die jetzt nicht unbedingt als utopisch bezeichnet werden müssen, sondern die als realistisch von uns eingeschätzt werden können, ne? Dass man etwas auch umsetzen kann. Ne? Utopie ist ja nicht unbedingt dazu gedacht, dass man sie auch umsetzt, sondern es ist ein Bild, es ist ein Wunschbild, es ist ein Traum vielleicht auch.
Genau, eigentlich ist das Bild für den Traum und was du meinst, ist eine realitätsbezogene Idee oder ein Bild, das tatsächlich einen Impuls geben kann, das auch umsetzen zu wollen. Jetzt würde ich mich fragen, gibt es ein Beispiel dafür? Also wo würdest du das zum Beispiel sehen?
Naja, das sieht man natürlich in ganz vielen kleinen Aktivitäten in der Zivilbevölkerung, wo es jetzt nicht unbedingt ausbleibt, dass es zu Diskussionen und Debatten kommt und Entscheidungen eben auch da getroffen werden müssen. Und diese Entscheidung dann häufig auch nicht so einfach zu treffen ist, weil es eben unterschiedliche Interessen und Interessenten gibt und eben unterschiedliche Perspektiven. Und da ist es aber auch wichtig, dass man diese unterschiedlichen Perspektiven auch respektiert und sich auch klar darüber ist, dass der Weg in eine Gesellschaft, die wir als besser wahrnehmen, oder das, was auch als gutes Leben bezeichnet wird, was ja eben auch so ein wesentliches Merkmal wäre einer utopischen Konstruktion, dass das nicht so leicht zu haben ist. Das wird natürlich über viele, viele Konfrontationen und Diskussionen und Streitigkeiten nur zu haben sein. Und dies zeigt sich eben in sehr, sehr vielen Aktivitäten in der Zivilgesellschaft, sei es in der unabhängigen, dem Versuch, unabhängig von großen Energieunternehmen zu sein, sondern sich eben quasi kommunal zu versorgen. Auch Dinge, die funktionieren, ja, wenn man es unbedingt machen möchte, dann geht das. Und vielem, vielem mehr, oder? Oder den Vorstellungen, wie Mobilität aussehen kann. Das ist ja auch in Bezug auf Science Fiction und auf Dystopien sehr, sehr interessant. Wie wird denn da eigentlich Mobilität gezeigt? Ich habe jetzt gerade kürzlich ein Radiointerview gehört zu einer neuen Serie, glaube ich, auch, wo die Macher hervorgehoben haben, ja, etwas, was sie unbedingt machen wollten, so als Story World, ja, als Storybuilding, ist, dass man da keine Autos fahren sieht. Das ist ja beispielsweise etwas, wo gerade Science-Fiction-Autoren und Autorinnen doch zumindest im Mainstream bemerkenswert uninnovativ sind. Das Einzige, was auch in Filmen einzufallen scheint, ist, dass die Autos halt fliegen. Die Autos sind immer noch da, aber dann fliegen sie halt. Man weiß nicht genau, warum, was der Vorteil eigentlich sein soll, mobilitätstechnisch gesehen, aber sie fliegen halt. Also es gibt ja sehr, sehr viele Modelle, ja, wie auch auch auf technologischer Basis, ja, da kann man dazu stehen, wie man möchte, aber auf technologischer Basis gibt es sehr viele Modelle, wie Gesellschaft auch verändert werden kann, wie das öffentliche Leben, ne, wie öffentliche Plätze und so weiter und die Infrastruktur verändert werden kann, so dass wir beispielsweise nicht unbedingt Angst haben müssen, wenn wir rausgehen und nach 100 Metern von irgendeinem Raser überfahren zu werden. Da gibt's ja Modelle, wie man das unter Umständen eben verhindern kann. Und das würde ich sagen. Ja, also man muss da gar nicht unbedingt jetzt großartig utopisch denken und große Entwürfe machen, sondern im Prinzip sind die größtenteils erfreulicherweise schon da.
Das finde ich sehr interessant, weil also du würdest nicht grundsätzlich bestreiten, dass mediale Bilder auch solche Eindrücke in uns pflanzen können, die dann entsprechende Impulse auslösen. Also das würdest du nicht grundsätzlich bestreiten, aber du siehst diese Inspiration tatsächlich eher im sozialen Umfeld, im realen, im in diesem Umfeld. Sehe ich das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren diese Diskussion der neuen Narrative, die wir brauchen. Ja, also das findet sich ja mittlerweile irgendwie in jedem zweiten Zeitungsartikel, den ich lese, wird der Begriff des Narrativs gebraucht. Und es gibt eben den Ruf nach neuen Narrativen, so als könne man die einfach so ins Leben rufen, was erfahrungsgemäß nicht so ist. Und dieser Wunsch danach, dass neue Narrative entwickelt werden, hat ja eben damit zu tun, dass es auch bestimmte Bilder und Erzählungen gibt, die wir offensichtlich benötigen. Ne, alternative Erzählungen, die eben, da sagen wir mal, ein anderes Bild von Zukunft entwerfen, das jetzt nicht ausschließlich technologisch begründet ist und auch nicht ausschließlich negativ grundiert ist. Ja, also warum gibt es denn eigentlich so wenige Science-Fiction-Erzählungen, die, wenn es denn um Dystopie oder um Utopie geht, davon mal abweichen und versuchen, andere Zukünfte zu entwerfen? Ich will nur ein Beispiel mal nennen, wo das gemacht wird. Eine Science-Fiction-Autorin, die in diesem Zusammenhang auch immer wieder genannt wird, Ursula K. Le Guin, die Science-Fiction-Romane geschrieben hat, die in diese Richtung gehen. Und man fragt sich dann ja tatsächlich, warum ein Roman-Serie wie etwa The Hunger Games und dann auch die Filme, warum eine solche totalitäre Gesellschaft denn gezeigt werden muss, wo dann eine Heldin, das ist ja ganz wichtig, es muss immer eine Heldin oder einen Helden geben, der aufbegehrt. Ja, also quasi die Revolution, eine Figur, die die Revolution anführt und dann repräsentiert. Und das ist ja bei The Hunger Games ganz deutlich gemacht, weil es da eben auch um die mediale Repräsentation dann irgendwann geht, dass sie als quasi als Vorreiterin des Aufstandes gilt und entsprechend inszeniert wird. Dass nicht davon abgewichen wird, in die Richtung beispielsweise, dass eine positive Gesellschaft gezeigt wird, die dann gestört wird von zersetzenden, auch widerständischen Gruppen, die aber, sagen wir mal, das zersetzen wollen. Ja, also quasi das umzukehren. Das kommt interessanterweise kaum vor. Das ist ja jetzt mal rein, ohne dass man jetzt einen dramaturgischen Normen denkt, die es eben auch ja gibt. Ja, also auch bei Film und Fernsehen wird dramaturgisch sehr normativ gedacht. Da wird wenig Abweichung häufig erlaubt. So hat es zumindest den Anschein. Warum nicht hingegangen wird, Transformation hin zu einer positiven Gesellschaft zu zeigen und den Weg dorthin als beschwerlich und von Störungen natürlich begleitet, sodass der Weg dorthin sehr schwer ist, aber der Weg auf jeden Fall der Wille beispielsweise einer Gesellschaft mal wäre. Ja, das wird interessanterweise nicht gezeigt. Das findet sie sehr, sehr selten.
Nun, es scheint, so würde man vielleicht denken, tatsächlich eine Lust am Untergang zu geben. Also eine Lust an der Destruktivität auch. Und nicht nur The Purge wäre das Franchise, auch diese Faszination, und das möchte ich vielleicht auch aus meiner Sicht nur mal kurz sagen, an Untergangsmodellen wie den postapokalyptischen Filmen der Mad Max-Reihe. Also quasi die Ästhetisierung einer Gesellschaft, die schon zerfallen ist, also die nur noch in Restfragmenten, wenn überhaupt, besteht, und ein absolut pessimistischer Blick eigentlich auf die Conditio Humana. Also was könnte der Mensch sein außerhalb dieses Gewaltwesens? Nicht viel in diesen Filmen. Und es gibt manchmal solche Impulse bei Mad Max 3, der Schwächste der Reihe dann auch noch ist, ja, also da besteht, glaube ich, auch Konsens, der ja versucht, mit der Gesellschaft der Kinder tatsächlich ein positives Zukunftsbild zu entwerfen, ja. Aber gerade Fury Road ist natürlich programmatisch wieder zum zweiten Teil zurückgekehrt mit seinem absoluten Nihilismus. Also, und das ist sehr interessant, weil ich habe mich in letzter Zeit hin und wieder mit Leuten unterhalten, die also quasi im realen Raum an der Zukunft planen, also was Stadtarchitektur betrifft. Und da geht man überhaupt nicht davon aus, dass man irgendwas an der Klimakrise positiv verändern wird, sondern dass es eine Erhöhung der Temperaturen bis um die 50 Grad geben wird, in Städten zum Beispiel, und man deswegen anfangen muss, jetzt Städte anders zu bauen, um mit diesen Temperaturen klarzukommen. Und dass man wieder quasi Alleen bauen muss, damit der Luftzug eine neue natürliche Rolle wieder spielen kann, wie das ja früher auch der Fall war. Und das finde ich sehr beklemmend, wenn man sich das vorstellt, dass offensichtlich gerade Leute, die die Zukunft aktiv planen, in keiner Weise ein positiv utopisch geprägtes Bild haben, sondern deren einzige Utopie ist, wir können es irgendwie so umsetzen, dass man noch leben kann in diesem Kontext. Und wenn wir uns die beiden Blade Runner Filme vor Augen führen, die sind da ja relativ schonungslos. Also ich meine, 40 Jahre später ist das dann schon, ne? 40 Jahre später ist tatsächlich die Welt noch verschmutzter, ja, und man ernährt sich von gezüchteten Engerlingen und solchen Sachen, also quasi Dingen, die man heute gar nicht in Erwägung zieht, die aber dann plötzlich eine Rolle spielen beim Food Design zum Beispiel. Warum nicht die Insekten weiter? Ne? Es gab ja Versuche in den letzten Jahren, die wurden nicht so richtig angenommen. Ja? Also der Insektenburger ist nicht so platziert. Und ich hatte einmal aus Neugier danach gefragt in einem Burgerladen, weil die hatten den mal angeboten. Die haben gemeint, das hätte einfach keiner bestellt. Also das können sie nicht weiter anbieten. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwann auch wieder damit konfrontiert werden.
Ja, also das ist ja, die Ernährung ist ja eben so ein großer Bereich, ja, wo sich offensichtlich auch sehr viel wird ändern müssen. Hm. Und das, was du eben meintest, die Zukunft der Stadt, das wird ja, also gerade was das Klima betrifft, geht das ja in diesen Bereich der Klimaanpassung, ja, Klimaanpassungsmaßnahmen. Es ist eben vieles nicht zu verhindern, und es müssen gerade aber nicht nur Städte, sondern natürlich auch andere Regionen müssen notwendigerweise jetzt schon Vorsorge treffen, um jetzt nicht unbedingt das Schlimmste zu verhindern, darum geht es hier nicht, sondern um mit diesen Veränderungen eben leben zu können. Mhm. Aber das sind zum Beispiel ja auch Geschichten, die auch nicht wirklich erzählt werden. Oder
Die werden nur angedeutet. Also, deswegen hatte ich Blade Runner 2049 ja erwähnt, weil der, da schwingt das mit. Ja, es schwingt vielleicht in den brennenden Maisfeldern aus Interstellar wirklich sehr deutlich mit. Das ist ein extrem pessimistisches Zukunftsbild, was hier von dem realen Leben, dem Alltagsleben gezeichnet wird. Und auch diese ganzen Konsequenzen, also klar, wir werden früher oder später auch dazu Narrative bekommen, aber momentan ist offenbar die Zeit nicht reif dafür, weil das dann wieder zu beängstigend ist. Ne? Also schon interessant, dass wir, wie wir es an Squid Game jetzt diskutiert hatten, schon spiegelbestimmte Aspekte der Gesellschaft finden. Also ein tiefes Misstrauen in die Mechanismen des Kapitalismus, der ja von vielen lange Zeit gefeiert wurde als eine Lösung oder ein gut lebbares Modell. Und aber da, ja, also da ist noch sehr viel zu machen in der Realität, aber auch eben in der Fiktionalisierung der Realität.
Ja, es ist halt auch eben auch so, weil du das eben erwähntest mit den Katastrophenszenarien, die Mad Max-Filme hast du erwähnt. Man kann ja auch noch andere postapokalyptische Erzählungen sowohl in der Literatur als auch im Film nehmen, wie etwa The Road, ja, der Roman von Cormac McCarthy und dann die Verfilmung, da fällt mir jetzt gerade der Regisseur nicht ein, das ist der australische Regisseur.
John Hillcoat.
Ja, genau, John Hillcoat. Da kann man sehen, dass diese Katastrophenszenarien offensichtlich die Fantasie der Filmemacher und damit meine ich auch nicht nur die Regisseure und Regisseurinnen, sondern auch der anderen am Film Beteiligten ganz stark anzuregen scheint. Da entstehen ganz großartige Bilder und auch immer wieder, wenn vielleicht auch nicht ganz neue Bilder, doch Bildvariationen, die uns ansprechen. Wenn es aber um die Darstellung positiver Bilder geht, dann wird doch allzu oft in einem Wahnsinnskitsch gelandet. Offensichtlich kann man sich das Positive, das Schöne nur in kitschigen Bildern vorstellen. Und das wäre vielleicht mal eine große Herausforderung, da vielleicht intensiver drüber nachzudenken, welche Bilder das denn eigentlich sind.
Das ist ein extrem interessanter Gedanke, der ja auch wunderbar jetzt an den Schluss unserer Sendung passt, weil es natürlich die Sehnsucht nach einem positiven Ausblick formuliert. Und ich will vielleicht nur darauf hinweisen, dass wir eine ähnliche Diskussion hatten mit Sebastian Seidler und Christian Fuchs zusammen, als wir über Terrence Malick diskutiert haben. Denn meine These ist durchaus, dass Terrence Malicks vor allem neuere Filme nach diesen positiv besetzten Visionen einer möglichen Welt suchen. Und das mag in Tree of Life der Fall sein, aber das ist vor allem in The New World auch auf eine interessante Weise angedeutet. Aber er hat natürlich immer auch das Umkippen im Blick. Also er ist ja kein, das mag manchmal naiv erscheinen, aber er ist kein naiver Regisseur, sondern er ist jemand, der ganz bewusst diese Dinge ablegt. Und deswegen wird ihm auch, wie du es ja sagtest, manchmal dann der Kitsch-Vorwurf entgegengebracht. Ja, also dass es quasi in dem Moment, wo es diese sehr positive Besetzung erfährt, dass es dann auch als kitschig empfunden wird. Ja, man müsste immer noch mal im Detail überprüfen, ist es denn das auch? Ist es Kitsch im Sinne von Hermann Broch zum Beispiel, die Übererfüllung des Erwartbaren? Ja, was wäre das dann? Was wäre das Kitschige an diesen Visionen? Ja? Und das finde ich sehr interessant. Und wir hatten ja im Vorfeld der Dystopie-Diskussion auch immer nach, als wir nach Beispielen suchten, immer wieder gefragt, gibt es denn Gegenmodelle? Gibt es die utopische Serie, die wir jetzt übersehen? Ja? Und ja und nein, es gibt Elemente davon in manchen Modellen, aber es gibt nicht dieses reine Gegenmodell, das wir quasi, ja, also damit kontrastieren könnten. Und ja, das sind viele Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben. Keine Lösungen natürlich. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt von einer einstündigen Podcast-Unternehmung. aber ich denke, wir haben viele Ansätze gebracht, wie man auch in einer ernsthaften Auseinandersetzung mit einem Modell wie Squid Game und anderen solchen Erzählungen, ja, zumindest Rückschlüsse und die richtigen Fragen in Bezug auf den von uns geliebten gesellschaftlichen Alltag ziehen kann, finden kann. Ja, möchtest du noch etwas ergänzen?
Ich möchte vielleicht einfach nur noch mal abschließend sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, Squid Game eben mit einem offenen Blick und mit einem wissenden und mit einem kompetenten Blick zu beurteilen und keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Das müsste ich vielleicht noch mal abschließend sagen.
Ja. Gilt für vieles allerdings.
Ja, wunderbar.
Aber natürlich für die Kontroverse, die darum entbrannt ist, verstehe ich natürlich deinen Einwurf sehr. Gut, Thomas, ich danke dir für dieses sehr interessante und kurzweilige Gespräch und ich hoffe, dass unser Publikum es genauso genossen hat wie ich. Und wir werden uns sicher irgendwann nochmal über irgendein interessantes Thema auseinandersetzen können. Und aber bis dahin arbeiten wir jetzt mal fleißig an der Fertigstellung von Dystopien in Serie, dem Buchprojekt, das wir zusammen mit Christian Hissner und Liova Schlösser dann nächstes Jahr veröffentlichen wollen.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Da müssen wir mal ran.
Ja, genau. Jetzt habe ich es offiziell gemacht. Jetzt müssen wir einfach. Ne? Okay, in diesem Sinne, vielen Dank nach Berlin und ja, bis bald. Tschüss, Thomas.
Ja, bis bald. Grüße nach Mainz.